SRF Audio.
Der Gasstreit zwischen Russland und dem Westen ist auf einer neuen Eskalationsstufe. Polen und Bulgarien sind seit gestern ohne russisches Gas. Und der Kreml droht auch anderen Ländern damit, den Gashahn abzudrehen. Worauf müssen sich europäische Länder, die abhängig vom russischen Gas sind, künftig einstellen? Was bezweckt Wladimir Putin mit dem Gaslieferstopp? Und wie erfolgreich ist die Sanktionspolitik des Westens? Darüber sprechen wir mit Markus Matthias Keup. Der Militärökonom lehrt seit 2013 an der Militärakademie der ETH Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Ökonomie des modernen Wirtschaftskriegs. Barbara Peter hat mit Markus Keup gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Nun also doch, Russland dreht den Gashahn zu und zündet sozusagen die nächste Eskalationsstufe in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Markus Keup, hätten Sie mit diesem Schritt gerechnet?
Nicht direkt, nein. Man muss klar sagen, es ist ein Vertragsbruch. Die Lieferverträge sind mehrheitlich in Euro und Dollar verhandelt. Und wenn Russland jetzt einseitig die Zahlung in Rubel verlangt, kann das so natürlich von den Käufern nicht erwartet werden.
Also ist auch ein Problem für Russland ganz grundsätzlich als Image sozusagen, als Energieverkäufer.
Ja, richtig. Also stellen Sie sich vor, das wäre jetzt Ihr privater Gaslieferant, Ihr privater Stromlieferant. Würden Sie auch weiter von so einem Lieferanten kaufen? Antwort: ja, solange Sie müssen. Aber sobald Sie die Wahl haben, würden Sie den natürlich nicht mehr nehmen.
Genau, das ist schon das Thema. Das sind diese gegenseitigen Abhängigkeiten. Schauen wir uns das etwas genauer an, weil eben auch dieser Schritt, diese Gashahn zuzudrehen, das ja auch irgendwo erstaunlich ist, weil Russland auf der einen Seite eben abhängig ist davon, seine Energieträger zu verkaufen. Also kann man sich fragen, was ist das jetzt? Ist das wirklich ein Erpressungsversuch, wie die EU sagt? Ist das eine Provokation? Wie ordnen Sie es ein?
Ich denke, es ist eine Drohgebärde, weil wenn man sich anschaut, wie viel russisches Gas geht eigentlich nach Polen oder nach Bulgarien, dann sind das eher kleine Märkte. Also die größten Abnehmer für russisches Gas, die sind nun mal im Moment Deutschland, Italien, die Türkei. Das sind wirklich sehr große Mengen. Genau. Mhm. Ich denke, Putin nimmt jetzt diese kleineren Staaten, um einfach zu zeigen, schaut, wenn ihr nicht so wollt, wie ich will, dann kann ich euch den Gashahn zudrehen. Ich denke aber, er schneidet sich damit ins eigene Fleisch, weil gerade Polen sehr stark an seiner Unabhängigkeit gearbeitet hat von russischem Gas. Und wir haben jetzt gestern schon gesehen, Bulgarien hat schon in der Vergangenheit Beziehungen zu Griechenland aufgebaut für künftige Flüssiggasimporte über die Stadt Alexandroupoli. Da baut Griechenland gerade ein Flüssiggasterminal. Und man könnte Bulgarien auch an die Transadria-Pipeline anschließen. Also Sie sehen, je mehr Putin versucht, die Leute unter Druck zu setzen, desto mehr kommt dieser Effekt, dann suche ich mir mein Gas woanders.
Und das sehen wir auch im Großen, dass eigentlich die gesamte EU oder europäische Länder versuchen, von dieser Abhängigkeit sich zu lösen. Heißt es auch, wenn Russland hier jetzt diese, wie Sie sagen, eine Drohgebärde macht, dass es da wirklich auch dann noch weitergehen könnte, dass man zum Beispiel wirklich auch Deutschland den Gashahn zudreht?
Also ich denke, bei Deutschland werden sie es nicht tun, weil Deutschland konsumiert ungefähr 20% der russischen Gasexporte, etwa 43 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das sind also schon sehr große Mengen. Aber ich würde sagen, die Initiative liegt derzeit klar bei den europäischen Ländern. Schauen Sie Italien an zum Beispiel. Mario Draghi war vor 10 Tagen in Algiers und hat dort einen neuen Gasdeal mit Algerien verhandelt. Und damit ist Algerien jetzt zum größten Erdgaslieferanten Italiens geworden. Also jeder europäische Staat schaut natürlich im Moment, wie komme ich möglichst schnell von so einem unzuverlässigen Lieferanten weg. Und Deutschland hat nun eben das große Problem, dass es sich in 20 Jahren Wirtschaftspolitik sehr, sehr stark an Russland gebunden hat. Und das kann man nun eben nicht in 5 Minuten korrigieren. Ja. Heißt aber nicht, dass man nicht jetzt so auf Sicht von 5 Jahren planen kann, wie kann man diese russischen Gasexporte ersetzen.
Also Deutschland, sagen Sie, ist auch innerhalb dieser europäischen Diskussion eigentlich wirklich auch ein Sonderfall, auch wegen der Bedeutung natürlich.
Richtig, ja. Das hat aber nichts mit technischen Themen zu tun. Also ich sage immer wieder, es gibt genügend Erdgas in der Welt, es gibt auch genügend Pipelines in Europa, sondern es ist wirklich eine wirtschaftspolitische Frage, will man sich eben so eng, so intensiv an einen einzigen Lieferanten binden? Und ich sage immer, Versorgungssicherheit erlangt man nicht dadurch, dass man sich an einen bindet, sondern dass man unter vielen Lieferanten auswählen kann. Und das merkt Deutschland jetzt eben. Und ja, diese Wirtschaftspolitik kurzfristig zu korrigieren, ist halt nicht möglich. Aber auf Sicht von 5 Jahren kann man durchaus Umbaupläne entwickeln.
Genau, umbauen ist das Stichwort, eben nicht nur für Deutschland, auch für andere Länder. Und doch kann man sehen, dass da ja jetzt diese Abhängigkeiten auch verringert werden. Mit jedem Tag werden Deals bekannt gegeben aus europäischen Ländern. Das heißt ja auch, Russland verliert an Einfluss, verliert diesen Hebel. Also ist das auch so ein letztes Aufbäumen, mal etwas plakativ gesagt?
Ja, also Russland schädigt damit sein eigenes Geschäft, das muss man klar sehen. Und es ist eigentlich ironisch, in dem Versuch, Europa unter Druck zu setzen, führt es nur dazu, dass Europa sich Gedanken macht, wie werden wir unabhängig von Russland. Also kein Kaufmann würde sich so verhalten. Er würde ja versuchen, seine Kunden an sich zu binden. Und für Russland stellt sich natürlich dann auch die Infrastrukturfrage, weil es gibt nicht nur Pipelines nach Westen, das ist schon richtig, aber im Moment verkauft Russland den Großteil seines Erdgases nach Westeuropa und in die Türkei. Und ich denke, der große Wendepunkt wird kommen, wenn die Türkei irgendwann sagt, wir gehen jetzt auch über zu Flüssiggasimporten.
Erwarten Sie das?
Ja, das könnte durchaus sein, weil die Türkei hat in den letzten Jahren deutlich ihre Erdgasnachfrage gesteigert. Das liegt am Klimawandel, liegt auch an der türkischen Energieproduktion. Aber es bekommt von Gazprom relativ schlechte Konditionen. Und wenn Sie jetzt die Türkei sind und das sehen, was gerade Russland mit Westeuropa macht, da könnten Sie sich schon fragen, naja, sind wir dann vielleicht die Nächsten? Und die Türkei hat einen großen Zugang zur Hochsee, hat Ölhäfen, kann ohne weiteres Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen. Das ist durchaus eine Option für die Türkei.
Also das heißt, dieses Gasgeschäft, das wird neu aufgestellt, natürlich jetzt auch im Zuge dieses Kriegs. Gleichzeitig hat man eigentlich in Europa seit Beginn des Kriegs darüber diskutiert, dass man eben genau dieses Gasgeschäft mit Russland boykottieren sollte, um Russland zu schwächen. Jetzt aber drehen sich die Vorzeichen sozusagen. Man muss sich in Europa vorbereiten darauf, dass der Gashahn abgedreht wird. Also man ist eigentlich davon ausgegangen, man könnte was beeinflussen, kann man aber eigentlich offenbar gar nicht.
Ja, also diese Idee mit dem Gasboykott, da muss ich ehrlich sagen, fehlt den Leuten vielleicht der kaufmännische Sachverstand. Also sie können nicht von heute auf morgen Industrien, die extrem abhängig sind von derzeit noch von Erdgas, einfach so von heute auf morgen abstellen. Da steht so eine Fehlvorstellung dahinter, das wäre quasi wie Corona. Also wir frieren quasi die Wirtschaft ein und wenn die Pandemie vorbei ist, dann machen wir die Wirtschaft wieder auf und dann wird das wieder laufen. Das ist natürlich Unsinn. Die Corona-Rezession war vor allem eine Dienstleistungsrezession, aber hier geht es um eine Energiekrise. Und wenn Sie schauen, wie abhängig zum Beispiel die chemische Grundstoffindustrie, die Glasindustrie, die Metallverarbeitung ist von Erdgas und Sie sagen jetzt von heute auf morgen, Sie boykottieren Erdgas, dann ist das wirtschaftlich unverantwortlich. Was Sie natürlich machen können, ist eben langfristige Ausstiegspläne zu entwickeln. Also die Frage ist nicht, wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts kostet Sie jetzt ein Gasboykott, sondern die Frage ist, wenn Sie jetzt kein Erdgas aus Russland mehr beziehen wollen, wo kommt es dann her? Beziehungsweise welche alternative Energiequelle verwenden Sie dann? Das ist die Frage, um die es geht.
Aber die Frage eben, um die man sich ja gedreht hat, war ja eigentlich immer, oder man ist immer davon ausgegangen, wenn man eben das Gasgeschäft boykottieren würde, würde man Russland schaden. Jetzt zeigt sich aber, dass Putin von alleine eigentlich bereit ist, dieses Geschäft aufzugeben. Also man hatte da vielleicht gar keinen Hebel.
Also aufgeben würde ich nicht sagen, aber Putin ist nicht angewiesen auf westliche Devisen oder das westliche Gasgeschäft.
Davon ist man ja ausgegangen.
Genau, davon ging man aus. Aber er ist nicht darauf angewiesen, nicht für die Kriegführung und auch nicht zwingend für das Staatsbudget. Man hört also immer, russische Öl- und Gasexporte tragen ungefähr 40% des russischen Staatsbudgets bei. Das stimmt zwar schon, aber danach haben sie immer noch Quellen, aus denen der russische Staat sich finanzieren kann. Zum Beispiel der Nationale Wohlfahrtsfonds, der sehr gut gefüllt war mit 200 Milliarden US-Dollar vor dem Krieg. Russland kann auch aus anderen Staatsbudgets umschichten, also zum Beispiel sagen, im Moment ist die soziale Wohlfahrt noch an die Inflation indexiert in Russland. Sie könnten sagen, damit hören wir auf, also wir fahren die soziale Wohlfahrt zurück und wir verwenden unsere Reserven, um den Krieg zu finanzieren. Der Krieg wird auch geführt mit Rüstungsmaterial, das längst gebaut worden ist, also in der Vergangenheit. Und die Treibstoffe für diese Truppen, die kommen aus der russischen Eigenproduktion. Also Russland produziert ja nicht nur Öl und Gas für den Export, sondern viel auch für sich selber. Das heißt, das würde am Kriegsverlauf gar nichts ändern.
Also das heißt, dieser Vorwurf, der zum Teil in dieser Diskussion gemacht wurde, um einen möglichen Gasboykott, dass man eben mit dem Gasbezug, mit dem Kauf den Krieg verlängert, da sind Sie anderer Meinung?
Nicht nur, ich würde sagen, das ist völliger Unsinn. Dahinter steckt die naive Vorstellung, man steckt quasi an der einen Seite den Euro oder den Franken hinein oder den Dollar und auf der anderen Seite springt der fixfertige Panzer raus. Das ist natürlich Unsinn. Wie gesagt, der Krieg wird geführt mit Rüstungsmaterial, das längst da ist. Also was man durch Öl- und Gasboykotte erreichen würde, wäre eine temporäre Reduktion der russischen Staatseinnahmen. Warum temporär? Weil sie würden zwar die Menge reduzieren, das würde am Futures-Markt aber so eine gewaltige Panik auslösen und solche Preisverwerfungen, wir haben das ja gerade gestern gesehen, dass die Preise schlichtweg explodieren würden.
Auf dem Gasmarkt.
Richtig. Das heißt also, was Russland dann kurzfristig weniger an Menge abverkaufen würde, würde es teilweise kompensieren durch diese extremen Preisanstiege.
Also, und doch muss man das vielleicht noch etwas einordnen lassen, weil man geht von diesen Zahlen aus, die EU-Staaten zahlen Russland jeden Tag 1 Milliarde Euro für die gelieferte Energie, also das ist Gas und Erdöl. Seit Beginn des Krieges, also da sind wir bei weit über 60 Milliarden mittlerweile, das ist ja nicht eine kleine Summe, auch für Russland nicht.
Das ist richtig, ja. Und Russland erzielt im Moment hohe Handelsbilanzüberschüsse aufgrund dieser Tatsache. Man muss aber natürlich sehen, dass diese unmittelbaren Umsatzerlöse jetzt nicht eins zu eins ins russische Staatsbudget überführt werden. Zunächst mal kommt das bei den Unternehmen an, also bei Gazprom zum Beispiel. Und diese Unternehmen führen dann Gewinnsteuern ab an den russischen Staat. Also es ist nicht so, dass die Devisen sozusagen eins zu eins ins Budget eingebucht werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Ausgabenseite sehen. Also klar, Russland nimmt natürlich Devisen ein aus diesem Geschäft, aber aufgrund der Sanktionen hat die russische Volkswirtschaft auch viele, viele Probleme, für die man diese Devisen jetzt einsetzen muss. Also beispielsweise der zunehmende rezessive Effekt, den sie jetzt haben, also der Verfall der Realwirtschaft, führt natürlich zur Arbeitslosigkeit. Die müssen sie irgendwie auffangen. Das heißt, viele Leute werden auch ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Auch Unternehmen werden ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Das heißt, sie müssen dafür Rettungsprogramme auflegen. Wenn das passiert, dann werden die Banken Probleme bekommen in ihren Bankbilanzen, so wie wir es ja in anderer Form in der großen Finanzkrise auch gesehen haben. Also werden sie auch die Banken retten oder verstaatlichen müssen. Und das alles führt natürlich zu mehr Ausgabenbedarf. Der Krieg ist im Moment nicht wirklich teuer für Russland, aber wenn sie davon ausgehen, dass der Krieg längere Frist andauert und sie immer mehr Rüstungsmaterial verlieren, dann steigen natürlich auch die direkten Kriegskosten.
Aber also, damit wird eben auch diese Frage von, was kommt rein über die Energieverkäufe, wird natürlich schon auch relevant.
Ja, natürlich. Und man muss eben schauen, wie lange reichen die russischen Reserven eben, um alle diese Aufgaben gleichzeitig zu finanzieren. Auch die Rubelabwertung muss man da sehen. Und ich denke, worüber wir eingangs gesprochen haben, diese Drohung, das Gas jetzt direkt in Rubel zu bezahlen, sonst stelle ich den Gashahn ab. Das ist natürlich auch eine verbale Intervention, um den Rubel zu stützen. Weil jetzt müssen natürlich die ganzen Importeure sich russische Rubel besorgen am Devisenmarkt. Und da der Devisenmarkt völlig illiquide ist, außer in Moskau, müssen sie das in Moskau tun oder direkt bei der Gazprombank. Und damit stützen sie natürlich den Rubelkurs. Das heißt, sie müssen die Devisen nicht mehr einsetzen, um auf einem freien Devisenmarkt quasi die Währung zu stützen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass dieses russische Modell noch einige Zeit weiterlaufen kann. Aber ich sage auch, es kann nur so lange weiterlaufen, bis diese Reserven erschöpft sind. Mhm. Und auch diese Milliarde, von der man immer so gerne redet, wenn Sie davon ausgehen, dass die Weltenergiemärkte sich jetzt in kurzer Frist umbauen, also mit kurz meine ich auf Sicht von 2 bis 5 Jahren, bei Öl wird es am schnellsten gehen, bei Gas wird es etwas länger dauern. Aber dann können Sie sich vorstellen, dass diese Milliarde zusammenschrumpfen wird zu immer weniger Einnahmen und irgendwann wird der russische Staat dann mit gar nichts mehr dastehen.
Das ist das Tagesgespräch mit Markus Keub, Militärökonom und Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Herr Keub, wir haben über das Energiegeschäft von Russland gesprochen, über das Gas vor allem natürlich. Darüber wird sicher weiterhin auch viel diskutiert. Noch gibt es ja keinen Boykott. Das wird sicher auch noch viel Diskussion bis dahin brauchen. Aber die EU bereitet trotzdem weitere Sanktionen gegen Russland vor. Das sollte dann das 6. Sanktionspaket sein. Schauen wir uns vielleicht das noch etwas an. Nach 2 Monaten Krieg heißt ja auch 2 Monate Sanktionen gegen Russland. Wie effektiv, wie wirksam sind diese Sanktionen tatsächlich?
Oh, sie sind sehr wirksam. Wir sehen sie langsam ankommen in der russischen Realwirtschaft, zum Beispiel in der Automobilproduktion, bei den Konsumgütern oder wenn Sie einen russischen Supermarkt derzeit besuchen und schauen, wie die Preise für einfache Konsumgüter, für Lebensmittel wie Zucker oder Zwiebeln beispielsweise explodieren, da merken Sie schon, dass das ankommt. Es kommt auch in der Agrarwirtschaft Solarproduktion an, beispielsweise. Der alte russische Traum schon seit Jahren ist ja die sogenannte Importsubstitution. Also, dass man die westlichen Lieferanten, die westliche Technologie, das alles herauswirft und durch russische Eigenproduktion ersetzt. Nur ist das leider nie so richtig gelungen. Es war eines der großen Projekte von Putin, seit er begonnen hat. Aber Russland ist immer noch in seiner Realwirtschaft, in seiner Konsumgüterindustrie, in seiner Autoproduktion stark abhängig von westlicher Technologie.
Also von Ersatzteilen zum Beispiel, die aus dem Westen dann jetzt eben nicht mehr exportiert werden.
Denken Sie auch an Mikrochips zum Beispiel, gerade in der Automobilproduktion. Wenn Sie das zusammennehmen, dann haben Sie im Moment ein großes Problem in Russland, nämlich gleichzeitig Rezession und Inflation. Also Inflation ist im Moment auf ungefähr 20%. Früher waren es so 6-8%. Und das ist für jede Volkswirtschaft ein großes Problem. Normalerweise haben sie nämlich nur eins der beiden. Also Rezessionen wirken ja tendenziell deflationär. Aber wenn sie beides gleichzeitig haben, dann ist das sehr schwierig zu bekämpfen. Je stärker sie die Inflation bekämpfen, desto mehr müssen sie eigentlich die Zinsen erhöhen. Und die Nationalbank, die russische, hat ja die Zinsen schon erhöht von 9,5 auf 20. Jetzt sind sie wieder etwas zurück auf 17. Aber wenn das so weitergeht mit der Inflation, müssen sie sich überlegen, wie können sie die Inflation kontrollieren. Also auch deswegen nochmal diese Idee mit dem Gas. Wir stabilisieren den Rubel und versuchen auch auf diese Art und Weise die Inflation zu kontrollieren. Aber wenn Sie die Zinsen weiter erhöhen würden, dann würgen Sie damit natürlich auch die Realwirtschaft ab, weil dann Kredite teuer werden, Unternehmensfinanzierung teurer wird. Mhm. Und das gleichzeitig zu bekämpfen, das wird sehr, sehr schwierig.
Das heißt, wir sehen in der Realwirtschaft, in der russischen, sehen wir die Auswirkungen. Ja. Gleichzeitig kann man auch jetzt ganz lapidar sagen, der Krieg geht ja unvermindert weiter. Das heißt, der Preis ist offenbar noch nicht hoch genug für Russland, diesen Krieg zu beenden.
Nein, das würde ich so nicht sehen. Es liegt einfach daran, dass die russische Rüstungsindustrie, wenn wir über einfache, mechanisierte Systeme reden, gerade nicht abhängig ist von westlicher Technologie. Und das hat nichts mit der Importsubstitution zu tun, sondern sie war einfach nie abhängig. Das sind, wenn Sie so wollen, die alten sowjetischen Technologieplattformen, die man weiterentwickelt hat, natürlich auch Kampfwert gesteigert hat. Aber das, was wir in der Ukraine sehen, ist eigentlich ein Krieg der Vergangenheit. Ein mechanisierter Krieg der Radfahrzeuge, der Kettenfahrzeuge, der Infanterie. Also wir blicken, wenn ich es polemisch mal sage, eigentlich in den Koreakrieg oder in den Zweiten Weltkrieg zurück.
In die 40er, 50er Jahre.
Richtig. Und da kommen sie mit den Sanktionen nicht heran. Die ganze russische Rüstungsindustrie ist bereits seit 2014 schon sanktioniert, also schon von der Obama-Administration. Sie können nehmen, wen sie wollen, Almazatei, Kalaschnikow, Uralwagonzavod, sie sind alle sanktioniert. Aber die von außen trocken zu legen mit dieser einfachen mechanischen Produktion, das ist so gut wie unmöglich. Aber sie sehen es im russischen Exportgeschäft. Also Russland ist ja auch der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt und da sind sie durchaus angewiesen auf internationale Technologieimporte. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass viele russische Rüstungsfirmen ihre Gewinne eigentlich nicht machen mit dem Eigengeschäft, also für die russischen Streitkräfte, sondern mit dem Exportgeschäft, dann werden die natürlich auch ökonomische Probleme kriegen.
Aber das scheint, Herr Kolb, sozusagen das Motto zu sein bei diesen Wirtschaftssanktionen, dass wir ja einen Effekt so langsam auch sehen, wenn man genauer hinschaut, vielleicht sogar einen größeren als vermutet, aber es dauert. Es hat diese Verknüpfung von 1:1 zu sagen, wir erheben die schärfsten Sanktionen, die man sich vorstellen kann. Und dann wird Putin diesen Krieg auch vorzeitig beenden. Diese Gleichung ging nicht auf, war eigentlich von Anfang an auch nicht realistisch wahrscheinlich.
Ja, ich denke, genau, man darf das nicht eben so linear sehen, dass wir sagen, mit den Sanktionen bringen wir den Krieg zum Ende. Das wird nicht geschehen, nein. Aber die Sanktionen werden einen riesigen Preis auferlegen der russischen Volkswirtschaft für diese Kriegführung. Also die Sanktionen wirken, das muss man ganz klar sagen. Es sind auch die schwersten Sanktionen in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit. Russland ist im Moment das am meisten sanktionierte Land des Planeten. Doppelt so viele Sanktionen wie Nordkorea. Und täglich kommen neue hinzu. Und man darf sich dennoch nicht der Illusion hingeben, durch Sanktionen bringt man direkt den Krieg zum Ende. Ich habe ja vorhin gesagt, diese russische Rüstungsindustrie, die kann weiterlaufen. Sie hat hohe Reserven, sowohl an Systemen wie auch an Treibstoffen. Aber natürlich wird Russland ökonomisch in die Vergangenheit katapultiert. Der ganze Wohlstand, den sich das moderne Russland, das Russland seit 91 erarbeitet hat, der verfällt mit jedem Tag, den der Krieg andauert. Ich habe ja früher gesagt, Russland entwickelt sich zurück in Richtung Sowjetunion. Und es ist nicht undenkbar, dass wir ein Russland sehen, das dann eben ein starkes Militär hat und ein Energiegeschäft, das vielleicht dann primär nach Osten ausgerichtet ist und noch subventionierte Grundnahrungsmittel. Und ansonsten gibt es nichts.
Also Sie haben da auch schon früher von einem wirtschaftlichen Selbstmord gesprochen, den Russland, den Putin hier eigentlich bewusst auch begeht. Hat er sich auch verkalkuliert, gerade zum Beispiel was die Schwere der Sanktionen angeht? Oder war das vielleicht auch, man kann natürlich nur spekulieren, war das eigentlich auch etwas, was er einfach in Kauf nimmt?
Also ich denke, er hat schon vorausgesehen, dass dieser Krieg Kosten verursacht, auch für seine Volkswirtschaft. Ich glaube aber nicht, dass er die Schärfe der westlichen Sanktionen vorausgesehen hat. Also zum Beispiel, dass man die westlichen Währungsreserven der Zentralbank blockiert, dass man in dieser Schärfe koordiniert vorgeht, dass der gesamte Westen Waffen liefert an die Ukraine. Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat ihn ja besucht und hat ihm angeblich diese Frage gestellt, lieber Wladimir, du weißt aber schon, dass das sehr teuer wird. Und dann hat er angeblich geantwortet, ja, ich weiß. Also vielleicht ist das wirklich ein bewusstes Kalkül, wo er sagt, die ganze Realwirtschaft, das ist mir nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, ist Größe und Ruhm des Imperiums. Also es ist möglich, dass es solche irrationalen Motive gibt. Aber aus kaufmännischer Sicht ist das natürlich wirklich die Rückabwicklung einer Emerging Economy zu einem Entwicklungsland.
Markus Kolb, wenn wir aktuell davon ausgehen, dass dieser Krieg weitergehen wird in der Ukraine, es gab gestern aus den ukrainischen Regierungskreisen Einschätzungen, die von bis Ende Jahr ausgehen. Wovon gehen Sie aus? Im Moment lässt sich kaum abschätzen, was sich ändern müsste, um diesen Krieg zu beenden.
Das ist richtig, ja. Ich möchte mich gar nicht aus dem Fenster lehnen mit Prognosen. Ich sage immer, dieser Krieg wird noch lange dauern. Er wird jedenfalls nicht, wie die Presse häufig kolportiert hat in den letzten Tagen, am russischen Siegestag, also am 9. Mai, zu Ende sein. Der steht kurz bevor, genau. Aber der Krieg, der kann noch lange weitergehen. Er ist im Moment ein Abnutzungskrieg, wo beide Seiten massiv mit Material hineingehen. Die Russen kommen im Moment kaum über die ukrainischen Verteidigungslinien hinaus. Und die Ukraine bekommt nach wie vor Waffenlieferungen, jetzt auch schwere Artillerie vom Westen. Und solange diese Abnutzung weitergeht, und wenn wir sehen, wie viele Reserven Russland noch in diesen Kampf werfen kann, dann kann der Kampf noch sehr lange weitergehen.
Rechnen Sie dann auch jetzt noch mit einer weiteren Eskalation? Also wir sehen zum Beispiel in den letzten Tagen die Entwicklungen in Transnistrien, in dieser prorussischen Separatistenregion in Moldawien. Gibt es da irgendwie auch das Potenzial für eine weitere Eskalation, für eine weitere Front auch?
Also ich denke nicht. In Transnistrien steht die sogenannte russische Operationsgruppe. Das sind etwa 1500 Mann. Die bewachen das ex-sowjetische Depot von Kolbasna. Das ist ein großes Munitions- und Waffendepot. Es ist so ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht so genau, was da drin liegt. Und dann gibt es eben noch ungefähr 5000 reguläre Soldaten dieser Separatistenregierung. Aber Sie müssen ja denken, die stehen im Moment zwischen den Fronten. Also auf der einen Seite ist die Ukraine, auf der anderen Seite Moldawien. Und wenn die sich bewegen, dann würden erstens die Ukrainer natürlich gegen sie vorgehen. Und auf der anderen Seite würde Moldawien natürlich in den Krieg eintreten. Und die moldawischen Streitkräfte, die sind etwa 20.000. Moldawien ist deutlich überlegen, was die Landstreitkräfte, auch die Luftstreitkräfte angeht. Es sind natürlich kleine Streitkräfte, klar. Aber ich würde sagen, wenn die Separatisten in Transnistrien sich jetzt wirklich bewegen, im Sinne von, wir machen eine zweite Front auf, dann wird ihnen das nicht gut bekommen.
Also das ist keine Eskalationswahrscheinlichkeit. Gibt es eine andere Stufe, wo Sie das Gefühl haben, auch wenn Russland im Osten sozusagen nicht weiterkommt, was noch geschehen könnte?
Nein, ich denke nicht. Also ich denke, der Krieg wird auf absehbare Zeit als mechanisierter Krieg fortgeführt. Ich weiß, die Presse kolportiert immer gerne mal den Dritten Weltkrieg oder die atomare Auseinandersetzung.
Ja, oder auch der russische Außenminister spricht vom Dritten Weltkrieg.
Ja, natürlich. Da muss man aber schon diskontieren zwischen was ist russische Rhetorik und was passiert militärisch tatsächlich. Auch wenn Russland jetzt zum Beispiel diese Sarmat-Interkontinentalrakete testet, gut, die haben sie seit 2017 gebaut und immer wieder Vortests gemacht. Jetzt der aktuelle Flug war abgesprochen mit den Amerikanern. Also es ist natürlich klar, aufgrund der Lage ist das Publikum sehr nervös und fällt gerne auch auf solche Geschichten rein. Aber man sollte dann sich auch etwas wieder beruhigen. Wir sind halt nicht mehr gewohnt, solche Diskussionen zu führen. Aber in den 80er Jahren, also vielleicht die älteren Zuschauer werden sich erinnern, da hatten wir diese Nuklearrhetorik ja quasi quasi täglich, also auch in Westdeutschland. Das war schon fast normal. Und ich denke, da sollten wir alle vielleicht etwas uns beruhigen und diese Rhetorik nicht unbedingt für wörtlich nehmen.
Gleichzeitig heißt es aber natürlich, wir schauen zu, wie der Krieg in der Ukraine Tag für Tag weitergeht. Menschen sterben und können aber aus Sicht des Westens eigentlich, abgesehen von weiteren Sanktionen, wobei da auch wahrscheinlich dann irgendwann auch schwierig ist zu sagen, was man überhaupt noch sanktionieren könnte, können eigentlich auch gar nicht sehr viel dagegen ausrichten.
Na, ich denke, man kann die Ukraine schon unterstützen bei der Kampfführung. Wir haben ja durchaus das Recht dazu, nach Artikel 51 der UN-Charta, jedes Land der Welt übrigens, also nicht nur der Westen. Aber die feine Linie ist eben zu sagen, einerseits unterstützen wir die Ukraine, andererseits dürfen wir aber, zumal als NATO, nicht Kriegspartei werden. Und für die Schweiz stellt sich natürlich noch die zusätzliche Frage Neutralität. Das heißt also, die Schweiz darf nicht zulassen, dass Waffenlieferungen sowohl der einen wie auch der anderen Seite eben über schweizerisches Territorium zum Beispiel gelangen. Aber das sind Fragen, die den Kriegsverlauf zunächst mal nicht beeinträchtigen. Das sind zunächst mal rechtliche Fragen. Aber wenn wir es uns militärisch anschauen, dann wird die Ukraine unterstützt vom gesamten Industriepotenzial des Westens. Und das halte ich für den viel wichtigeren Punkt, weil Russland kann auf seine Reserven zurückgreifen. Es wird also sozusagen noch nicht getestet, ob es wirklich produzieren kann, also den Krieg langfristig führen kann, wenn diese Reserven mal weg sind oder wesentlich vermindert. Aber die Ukraine wird beliefert vom gesamten Industriepotenzial des Westens. Und sie kann auch die Kriegführung flexibel anpassen. Sie ist also nicht an irgendwelche Reserven gebunden. Sie kann zum Westen sagen, zum Beispiel im Moment brauchen wir jetzt eher Artillerie, eher schwere Mittel. Früher waren es eher leichte Mittel, Antitankwaffen, Boden-Luft-Raketen. Und ich denke, das wird sich langfristig militärisch zugunsten der Ukraine auswirken. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt schreit und sagt, der Krieg soll möglichst bald enden, dann muss man sich fragen, hat man damals bei den beiden Tschetschenienkriegen, beim Georgienkrieg, als Aleppo in Schutt und Asche gebombt wurde, hat man da auch so geschrien? Also ich denke, viel hängt auch damit zusammen, dass der Krieg jetzt plötzlich näher rückt. Dass etwas, was als unvorstellbar galt, ein konventioneller, mechanisierter Krieg wie im Zweiten Weltkrieg, dass das jetzt in Europa wieder stattfindet. Und ich denke, da sollte man schon hinterfragen, warum man das Ende des Krieges fordert. Man darf meiner Ansicht nach kein schnelles Ende erwarten. Die einzige Möglichkeit, Russland hier in die Schranken zu weisen, ist, den Krieg in der Ukraine zumindest einzufrieren, also zu einem Patt zu bringen. Ich will nicht gar nicht von Gewinnen sprechen, aber Russland zu zeigen, mit dieser Strategie kommst du nicht weiter.
Zu einem hohen Preis auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Markus Kolb, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch.
Gerne.
Das war ein Podcast von SRF.